Ja, ich habe hier mal Rudi und Claudia vorne, dass ihr sie auch sehen könnt. Ein bisschen verwaschen, aber mit Mühe erkennt ihr die beiden wieder. Sie waren ja vor einigen Jahren hier auch. Sie werden euch sehr dankbar sein, denn euer Geld dient wirklich einem sehr guten Zweck. Dass jetzt nicht mehr euer Geld ist, sondern Gott gehört. Körbchen sind durchgegangen? Ja. Ja, an der Seite verfolgt der Christen. Das ist ja das Thema. Und eigentlich habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ihr werdet es merken, ich werde viel sagen, was so auch ganz, ganz praktisch ist und was auch ein bisschen das aufnimmt, was Bill euch vorhin erzählt hat. Also Rudi Walter nochmal und Claudia. Und den Herrn kennt ihr noch nicht, jedenfalls war er noch nicht hier. Aber welche von uns sind bei ihm zu Besuch? Das ist Naim Khoury. Er ist Pastor der Baptistengemeinde in Bethlehem. Zurzeit sind Helga, Margot und Florence in Israel und im Heiligen Land Palästina. Und sie werden auch seine Gemeinde hier besuchen. Der Pastor hat vor einigen Jahren, dem ist was ganz Schlimmes passiert, der hat seinen Bruder verloren, weil eine Kugel aus der Pistole von einem islamischen Fanatiker hat ihn niedergestreckt. Auch die Gemeinde erfährt viele Bedrohungen. Es ist sehr, sehr gefährlich, auch für die Kinder, werden mit Steinen beschmissen, können nicht mehr so frei spielen auf der Straße, wie sie es vielleicht früher gewohnt waren. Und die meisten Christen haben schon die Stadt verlassen Richtung Kanada oder Amerika oder anderswohin. Erst verließen die Juden die Stadt, dann auch die Christen. Wenn wir das aus Palästina hören und aus Tschechien, aus Osteuropa, dann kommt uns das irgendwie sehr fremd vor. Wir sitzen hier, es ist angekündigt worden, es wird kalt sein, aber findet ihr das kalt? Es ist herrlich warm hier, ihr sitzt gut, hoffentlich, ja. Es ist für 10 Uhr Gottesdienst angekündigt worden und tatsächlich findet er statt. Es geht uns unglaublich gut und wenn wir das so hören, dann ist das wirklich sehr, sehr fremd, auch von Eritrea. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Dabei hat Jesus seinen Jüngern von Anfang an klar gemacht, das wird nicht ausbleiben. Wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen. Das bedeutet ja nichts anderes. Es wird euch manches Ungemach auch zuteil werden. Macht euch auf Verfolgung gefasst. So ist es gekommen. Man sagt, wer schön sein will, muss leiden. Und Paulus hat diesen Spruch abgewandelt und in seinem Brief an Timotheus schreibt er, wer fromm sein will, muss leiden. Vielleicht hat er es auch nicht abgewandelt. Vielleicht ist ja, wer schön sein will, muss leiden, eine Ableitung von dem, was Paulus gesagt hat. Halte ich fast für wahrscheinlicher. Verfolgung gehört zur Gemeinde Jesu Christi dazu, wie das große G in Gemeinde. Die ersten 300 Jahre, da hat es überhaupt gar keine Gemeindezentren gegeben. Keine Kirchen, keine Kathedralen, keine Gemeindezentren. Warum? Weil das viel zu gefährlich gewesen wäre, sich in einem öffentlichen Raum zu treffen. Viel zu oft sind Verfolgungen ausgebrochen und dann wäre das keine Hilfe gewesen, wenn jeder sofort gewusst hätte, ah, der ist Christ und das ist eine Christin. Und die werden wir nächste Woche mal auf den Kieker nehmen. Viel zu gefährlich. Erst nach 300 Jahren hat man angefangen, überhaupt Kirchen zu bauen. Jesus sagte, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jetzt stellt euch das mal vor. Jesus schickt euch los. Und dann ist es wie, als ob ihr euch leiblich verwandelt in ein Schaf. Und er schickt euch in ein Tal, da streifen lauter Wölfe durch. Wie ist das, wenn Jesus euch sagt, so jetzt geh mal los. Bekehrung? Ja, wenn das so ist, wie kann dann die Gemeinde bis heute überhaupt existieren? Wie kann das sein, dass es überhaupt noch Christen gibt in Nordkorea? Wie kann das sein, dass eine Gemeinde existiert in Eritrea? Das ist unglaublich. Das hat sich auch Petrus gefragt, als er Jesus reden hörte. Und weil er derjenige von den Jüngern war, der sein Herz sowieso meistens auf der Zunge trug, hat er das nicht nur sich selber gefragt, sondern auch Jesus. Wir haben alles verlassen und was wird jetzt kommen? Da sagte Petrus zu ihm, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Lass dich von Verfolgung nicht überraschen, war so der Gedanke, der mir dabei gekommen ist. Als ob das etwas ganz Fremdes und sehr Ungewöhnliches ist. Lass dich von Verfolgung nicht überraschen. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir sind auch Kinder unserer Zeit. Übernehmen also das Denken unserer Zeit. Ungewollt, da machen wir uns keinen Kopf drüber. Das fliegt uns zu wie die Grippeviren jetzt in der Übergangszeit. Typisch für unsere Zeit, ganz typisch ist der Versuch, irgendwie den Himmel auf Erden herbeizuführen, zu optimieren, was irgendwie nicht rund läuft. Und nicht zufrieden zu sein, bis alles in Ordnung ist. Wenn irgendwo ein Leid auftaucht, dann ist unser Bestreben, es zu beseitigen. Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, für Gesundheit für jeden im 21. Jahrhundert. Jeder soll gesund sein. Das ist das Ziel. Und was ist Gesundheit? Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten oder Gebrechen, sondern auch, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube, Tobias, der wusste das mal, wie die WHO Gesundheit definiert. Wo ist er? Ist er schon weg? Ah ja, okay. Also, es ist ganzheitlich, es ist kein Leid mehr. Also alles das, was in Offenbarung ganz am Ende beschrieben wird, eigentlich der Himmel auf Erden. Alles gut und schön, nur leider kommen wir auf unserem Weg nicht sonderlich weit vorwärts. Jesus sagt, ihr werdet immer Arme bei euch haben. Er macht in seiner Antwort deutlich, bis zum Ende wird es immer Verfolgung geben. Und es wird Vertreibung geben um seiner und um des Evangeliums willen. Wir leben in Freiheit. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob wir das so ganz normal irgendwo wegstecken und verarbeiten. So, klar gibt es Freiheit. Wieso? Was denn anders? 65 Jahre am Stück religiöse Freiheit. Aber das ist nicht normal. Das ist ein Privileg. Ein großes Vorrecht, ein Geschenk, das Gott uns Jahr für Jahr macht, immer wieder neu. Es ist immer wieder ein Grund zu ganz großem Dank aus, von ganzem Herzen. Es könnte auch mal anders kommen. Und es wäre geschichtlich und global gesehen gar nicht so ungewöhnlich. Die Frage ist, bin ich bereit? Wäre ich bereit, wenn die Freiheit einmal zu Ende ist? Wenn man mir meinen Arbeitsplatz nimmt, mir Aufstiegschancen verwehrt, wenn meine Familie mich ausschließt, aus ihren Reihen, wenn ich fliehen muss in einen ganz anderen Ort. Wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe, den ich vorhin vorgelesen habe, habe ich immer so gedacht, mit dem, was Jesus hier sagt, kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ich habe nichts verloren, als ich Christ wurde. Als ich Christ wurde, da war das einfach ein Riesengeschenk, als ob jemand in absoluter Finsternis ein Licht anmacht und plötzlich wurde es hell. Kein Gedanke an irgendein Opfer. Und so ist es eigentlich bis jetzt geblieben. Aber dieser Abschnitt hilft mir, das, was heute in Osteuropa und im Iran und Eritrea und in anderen Ländern passiert, richtig zu verstehen. Wir sind noch ganz weit weg davon, verfolgt zu werden. Aber es ist schon so, dass unsere Medien kaum von Christenverfolgung berichten. Ganz, ganz wenig mal. Ganz selten mal. Und wenn sie davon berichten, dann verschleiern sie sehr oft, dass hier Christen verfolgt werden. Sie sprechen von ethnischen Konflikten. Hören wir ganz oft von Nigeria. Ja, klar, da brennen Kirchen. Na ja, aber das sind im Grunde genommen ethnische Konflikte. Oder es wird so getan, als ob zwei Religionen aufeinander knallen und haben halt beide irgendwie Schuld. Ohne dass gefragt wird, von wem ist denn die Gewalt eigentlich ausgegangen? Wenn Missionare gekidnappt und umgebracht werden, dann sind sie selber schuld. Die hätten ja auch zu Hause bleiben können. Dass jeder ein Recht hat auf religiöse Freiheit, das wird unter den Teppich gekehrt. Das ist normal. Jesus hat es vorausgesagt. So wird es bleiben. Es ändert sich daran grundsätzlich nichts. Wenn wir etwas ändern können, sollen wir es tun. Natürlich. Aber wir wissen gleichzeitig auch, es wird sich grundsätzlich nichts ändern, global gesehen. Obwohl Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Was tut Jesus aber dann? Wenn er alle Macht hat und er sieht seine Freunde leiden, was macht er mit dieser Macht? Schaut er einfach zu? Es gibt eine Verheißung. Und die sagt Jesus dem Petrus hier. Habt ihr es gemerkt? Er sagt nicht einfach, naja, schade, aber ist halt so. Sondern jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung. Das ist eine Verheißung. Hey, Petrus, mach dir keine Gedanken. Du kriegst neue Mutter, neue Schwester, du kriegst ein Haus, du kriegst einen Acker, also eine Existenzgrundlage. Ich sorge dafür. Und am Ende kriegst du das, was alles überstrahlt, nämlich das ewige Leben. Und jetzt kommt so langsam Hemsbach ins Bild. Wir haben hier immer stehen, dein Wille geschehe. Das kommt im Vater unser. So, aber damit hört es ja nicht auf. Dein Wille geschehe, wie geht's weiter? Wie im Himmel, so in der Reichenberger Straße 13, oder? Nee, natürlich nicht. Sondern wie im Himmel, so auf Erden. Und das sollten wir uns im Geiste immer so unter diesem Spruch vorstellen. Wie im Himmel, so auf Erden. Nicht nur in der Reichenberger Straße 13, sondern auch in Eritrea, in Nigeria, in Iran und in Nordkorea. Vorhin bei den Ankündigungen stand darunter, wir helfen einander, anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde zu sein und Jesus immer ähnlicher zu werden. Das haben wir, denke ich, verinnerlicht. Oder doch nicht? Aber es stand da. Wir helfen einander. Und das klingt dann so, als ob alles das, was wir tun, und im Grunde genommen nur in diesem kleinen Kreis hier stattfindet. Aber in Wirklichkeit ist die Gemeinde viel, viel größer als die Reichenberger Straße 13. Sie umfasst alle Christen, alle Gläubigen in der ganzen Welt. Und wir sind gerufen, ihnen auch zu dienen. Das ist so ein Privileg, dass wir in Freiheit leben können, das ist auch eine Verantwortung mit sich. Ihr habt vielleicht einen Bruder oder eine Schwester irgendwo in der Nachbarstadt oder sogar hier in Hemsbach. Aber stellt euch vor, ihr habt noch eine Schwester und die lebt in Nigeria. Oder ihr habt einen Bruder, der ist in Tadschikistan. Ist euch das egal, was mit dem passiert, ob der im Gefängnis sitzt? Das kann nicht sein. Für das ewige Leben, dafür sind wir nicht zuständig. Das schenkt der Herr. Aber die anderen Sachen, dafür sind wir schon zuständig. Und als Jesus Menschen in die Nachfolge rief, die dann später verfolgt wurden, da hat er schon uns im Sinn gehabt. Da hat Jesus schon gewusst, ja, ihnen wird zwar Schlimmes passieren, aber da sind Christen in Deutschland und in anderen freien Ländern und die können ihnen Bruder und Schwester und Mutter sein, die können ihnen helfen und werden ihnen helfen. Im Blick auf die Verfolgung in Tschechien und Palästina haben wir ganz persönlich eine Verantwortung. Schreib einen Brief, der Hoffnung weckt. Das ist der zweite Punkt. Schreib einen Brief, der Hoffnung weckt. Soll ja praktisch sein. Wir haben nicht die Absicht, euch zu informieren und ihr geht dann informiert nach Hause und eine Woche später seid ihr nicht mehr informiert, weil ihr längst alles wieder vergessen habt. Sondern es soll praktisch werden. Brüder oder Schwestern, Mütter oder Kinder, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Die sind schon da. Banal, nicht? Die sind schon da. Das sind wir nämlich selber. Das ist mir zum ersten Mal bei der Beschäftigung mit diesem Text eigentlich richtig klar geworden. Da komme ich drin vor. Ich bin der Bruder. Verfolgung. Ich werde nicht verfolgt, aber Verfolgung hat Konsequenzen für mich, weil mein Bruder verfolgt wird. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, dann wird an unsere Menschlichkeit appelliert. Und die Bilder werden gezeigt und es rührt unser Herz an. Und vielleicht tätigen wir eine Überweisung oder stecken irgendwo Geld in die Büchse, weil wir einfach ganz natürlich menschlich reagieren. Aber das liegt noch auf einem anderen Niveau hier. Hier geht es um Menschen, die mit uns tief verbunden sind und die mit uns die Ewigkeit verbringen werden. Wir sind Geschwister. Das ist hier ein Beispiel. Das ist eine junge Frau. Die kennt ihr nicht, aber es ist eure Schwester. Sieht ein bisschen anders aus, andere Hautfarbe. Ihr habt nicht die gleiche Mutter, aber ihr habt den gleichen Vater. Ihr ist Schreckliches passiert. Sie lebt in Nigeria und ihr Mann ist von aufgebrachten Menschen anderen Glaubens erschossen worden. Sie war noch in Trauer, da hat man sie erwischt und ins Gefängnis gesteckt. Ohne Anklage und mit unbestimmtem Ausgang. Aber das ist bekannt geworden. Und in Deutschland hat man darüber informiert, über sie. Open Doors hat es gemacht. Und viele, viele Christen in aller Welt haben Briefe und Karten an sie geschickt. Kinder haben Bilder für sie gemalt. Und was sie da in den Armen hält, das ist ein Karton mit lauter Briefen. Sie sagt, sie hat 11 Kilogramm Briefe bekommen. Mit Ermutigung. Mit Bibelversen. Mit Zeichen, dass sie wusste, oh, ich bin nicht allein, ich bin nicht vergessen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für ein Zeugnis das für die im Gefängnis war, für die Justizbeamten, für die Richter. Ein Jahr später ist sie freigekommen. Wenn Jesus das so voraussagt, dass die verfolgten Geschwister alles haben werden, Haus und auch Freunde und Brüder und Schwestern, dann klingt das wie ein Wunder. Es ist auch eins, aber eins, das darin besteht, dass wir die Geschwister sind, von denen Jesus redet. Wir sind das Wunder. Wir können das Wunder sein. Von uns ist die Rede. Was können wir tun? Ein Zeichen der Verbundenheit könnte sein, einen Brief oder eine Karte zu schreiben. Es gibt eine Schreibaktion von Open Doors. Und ich habe ja diese Predigt Zettel ausgeteilt, da ist auch ein Kasten drauf. Und da ist die Internetadresse von Open Doors drauf. Wenn ihr nicht wisst, wohin soll ich schreiben und was schreibt man da überhaupt rein und wie funktioniert das Ganze, heute Abend noch. Und wenn es heute Abend nicht klappt, vielleicht morgen. Geht mal ins Internet und klickt mal diese Adresse an. Und ladet euch das runter, wie man einen Brief schreiben kann für jemand, der im Gefängnis ist. Ihr könnt unglaublich viel bewirken. Noch ein zweites. Ich habe gehört, dass die Jugendlichen wieder beten wollen. Ich meine, klar, Jugendlichen beten sowieso immer. Aber es wird wieder so eine Gebetskette geben, Shockwave. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr das geplant habt. Könnt ihr das schon sagen? Oder ist es an mich herangetragen oder an uns als Gemeindeleitung? Noch nicht so ausgekocht. Ah ja, okay. Also dann im Februar, März sowas. Alles klar. Ja. Zeigt, wir denken an euch. Am besten gleich. Infos könnt ihr, wie gesagt, im Internet bekommen. Auch bei Bill. Hinten liegt auch was aus. Bei diesem Shockwave verbinden sich aus 40 Ländern Jugendliche, die sich zu einer Gebetsbewegung vernetzen. Und sie beten durch alle Zeitzonen für Menschen, die für ihren Glauben leiden. Ihr gehört zu einer ganz großen Bewegung, wenn ihr da mitmacht. Wir werden informieren, wenn es bei uns losgeht. Und ich habe gehört, egal wie alt man ist, kann man sich da auch eintragen und mitmachen. Also, Verfolgung ist der Normalzustand, mit dem wir wahrscheinlich immer konfrontiert werden, unser Leben lang. Und wir können unterstützen, wir sind die Unterstützung, die Jesus sich gedacht hat. Und zu guter Letzt, Ende gut, alles gut. Das ist ein Stück, wusstet ihr das? Der Shakespeare hat ein Stück geschrieben, das heißt Ende gut, alles gut. Und das ist in unsere Sprache reingekommen. Jeder, so sagt Jesus, wird das Hundertfache dafür empfangen, jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgung. Wenn immer so von Verfolgung und Leiden die Rede ist, Trübsal, ach, da kann man so richtig trübsinnig werden. Das kann einem die Kraft rauben, kann einen lähmen. Soll es aber nicht. Wenn Verfolgung so gegenwärtig ist, dann kann da eine eintrübende Wirkung von ausgehen. Vielleicht geht uns nicht gerade der Glaube aus, aber irgendwie die Puste und die Freude. Aber das ist Jesus ganz wichtig, dass er dem Petrus sagt, jeder wird das Hundertfache dafür empfangen. Also das, was du leidest, das ist kein Vergleich wert überhaupt mit dem, was du wiederkriegst. Lass dich davon nicht eintrüben. Jeder wird das Hundertfache dafür empfangen, jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgung, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das hat sich in Petrus eingebrannt, dieses kleine Gespräch mit seinem Herrn. Und später schreibt er einen Brief an bedrängte Christen. Wir haben diesen Brief auch in der Bibel, das ist der erste Petrusbrief. Und das wird so richtig deutlich, es geht an bedrängte Christen. Und da schreibt er unter anderem, am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereitet. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Kann auch sein, dass wir noch manche Feder lassen müssen, aber die Freude, die von oben kommt, kann uns keiner wegnehmen. Meinen Frieden lasse ich euch. Den kann euch keiner wegnehmen, sagt Jesus. Shakespeare bringt es auf den Punkt. Ende gut, alles gut. Und wir wissen, wie das ist, wenn wir durch einen dunklen Tunnel gehen. Und es ist richtig dunkel, das kann richtig trübsinnig machen. Aber wenn am Ende so ein ganz kleines Licht zu sehen ist, dann wissen wir, der Tunnel geht nicht endlos so weiter, sondern es geht hindurch. Und am Ende werde ich im Licht stehen. Und dieses kleine Licht erhält jetzt schon unsere Finsternis. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und das scheint bis in unsere Zeit hinein. Und weil wir jetzt schon wissen, da vorne ist offen und wir kommen auch dahin, weil Jesus ja bei uns ist, deswegen brauchen wir gar nicht trübsinnig werden. Unser Herr ist bei uns, denn er ist unser Hirte. Schon jetzt habe ich es mal ein bisschen rausgestrichen. Darum können wir uns schon mit unseren verfolgten Geschwistern freuen. Und das wissen auch die Christen in Bethlehem. Und ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass sie unser Geld dafür benötigen, ein Riesenbankett zu veranstalten in der vorweihnachtlichen Zeit für die Mitbürger in Bethlehem. Und alle sollen es wissen, dass es Hoffnung gibt, die weit über die prekäre Situation in Bethlehem hinausgeht. Alles ist gut, weil Jesus geboren ist. Das sollen alle wissen, die Moslems und die Christen. Und sehr oft gibt es auch jetzt schon einen Lichtblick, wie die Berichte auch gezeigt haben, die Bill euch schon vorgelesen hat. Amen.